Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 40 bis 56. Und es begab sich, da Jesus wiederkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Oberster der Schule war, und fiel Jesu zu Füßen und bat ihn, dass er wollte in sein Haus kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter bei 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Und da er hinging, drängte ihm das Volk. Und ein Weib hatte den Blutgang 12 Jahre gehabt. Die hatte alle ihre Nahrung an die Ärzte gewandt und konnte von niemand geheilt werden. Die trat hinzu von hinten und rührte sein Kleid an, und alsbald stand ihr Blutgang. Und Jesus sprach: Wer hat mich angerührt? Und da sie aber alle leugneten, sprach Petrus und die mit ihm waren: Meister, das Volk spricht, wer hat das Volk drängt und drückt dich, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich fühle, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber das Weib sah, dass es nicht verborgen war, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündigte vor allem Volk, aus welcher Ursache sie ihn hatte angerührt. Und wie sie werde alsbald gesund geworden. Er aber sprach zu ihr: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin mit Frieden. Und da er noch redete, kam einer vom Gesinde des Obersten der Schule und sprach zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Und da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Da er aber in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, denn Petrus und Jakobus und Johannes und des Kindes Vater und Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn und wussten wohl, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus, nahm sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, stehe auf. Und ihr Geist kam wieder zu ihr und stand alsbald auf. Und er befahl, man sollte ihr zu essen geben, auf ihre Füße sich stellen. Er aber gebot ihr, dass sie niemand sagte, was geschehen war.
Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass wir mal wieder Gemeinschaft unter dem Wort Gottes haben. Der Hans-Dieter hat so eine schöne, sonore Stimme, so ähnlich wie Pfarrer Hein. Der braucht eigentlich kein Mikrofon. Ich glaube, ich schon. Wenn ich zu leise bin, einfach Bescheid sagen. Das kann schon mal passieren. Jesus Christus ist Herr. Das ist nicht einfach eine Parole, das ist die Überschrift über den Abschnitt des Wirkens Jesu, den Lukas uns hier berichtet. Wir erfahren zu Beginn des Lukas-Evangeliums, dass der sich überlegt hat, wie er das Wirken Jesu für uns zusammenstellt. Und wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, merken wir auch, dass Lukas es in einer guten Ordnung darbietet. Einer Ordnung, der wir folgen können. Eine Ordnung, die natürlich den Sinn hat, dass es uns leicht gemacht wird, diesen Jesus Christus zu erkennen und zu erfassen und im Glauben zu ergreifen. Und darum soll es heute auch gehen. In diesem Abschnitt überliefert uns der Evangelist Lukas vier Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die mit der Überschrift versehen werden können: Jesus Christus ist Herr. Das beginnt mit der Stillung des Sturms, mit der Befreiung des besessenen Gerasenas, und es geht eben weiter mit unserem Abschnitt von heute, mit diesem Doppelereignis: die Tochter des Jairus und die blutflüssige Frau. Und mit dieser Evangeliumsverkündigung, Jesus Christus ist Herr, verbindet sich im Evangelium dann natürlich auch an uns die brandaktuelle Frage: Wie gedenkst du damit umzugehen, dass Jesus Christus Herr ist? Wie gedenkst du, dich da dran zu hängen? Wie gedenkst du, dein Leben da dran festzumachen, dass er Herr ist? Wir müssen das mit dem Herr wohl zunächst auch nochmal zu unterscheiden lernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns voriges Jahr mal zusammen den Bericht aus Lukas 5 angeguckt haben, den Fischzug des Petrus. Da steigt Jesus in das Boot des Fischers Simon, um zu predigen. Und als seine Predigt beendet ist, sagt er zu dem erfahrenen Fischer: Fahr mal raus und werf die Netze aus. Simon muss das innerlich für eine ziemliche Dummheit gehalten haben, am helllichten Tag auf der Höhe des Sees. Da ist weit und breit kein Fisch. Aber er bleibt höflich, als er Jesus sagt: Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt. Dieses Höfliche, das wir bei Luther übersetzt finden mit Meister, das entspricht etwa unserem Begriff von Herr. Wie wenn mich jemand auf der Straße grüßt und sagt: Guten Tag, Herr Döhling. Dann will der damit natürlich nicht aussagen, dass ich sein Herr wäre. Und dann fängt Simon diese Unmenge von Fischen, dass sein Boot und das seiner Gefährten fast sinken. Und es bleibt diesem Simon nichts anderes übrig, als vor Jesus auf die Knie zu fallen und die Anrede, die er vorhin gewählt hat, nochmal deutlich zu korrigieren. Aus diesem höflichen Herr, das eigentlich keine Bedeutung hat, wird das Herr, das alle Bedeutung in sich trägt, das griechische Kyrios, der Herr, der wirklich das Sagen hat, der Herr, in dessen Hand die Regierungsgewalt liegt, der Herr, der seinen Jüngern als der Auferstandene dann sagen kann: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist der Herr Jesus Christus. Das ist auch der Herr Jesus Christus, den uns dieses Evangelium hier vorstellen will und gerne unausweichlich machen will. Wir werden noch sehen, dass wir eine Position diesem Herrn gegenüber einnehmen müssen, weil es keinen neutralen Boden gibt. Und so will das Evangelium uns lieb machen: Gib dein Leben diesem Herrn. Er trägt diesen Titel zurecht und er übt die Vollmacht, die mit diesem Titel verbunden ist, zu 100% auch aus. Jesus Christus ist Herr. Diese vier Berichte setzen unterschiedliche Schwerpunkte. So ist unser Schwerpunkt von heute der: Jesus Christus ist Herr, auch über Krankheit und Tod. Das ist im Zuge der Heilsgeschichte auch nicht anders zu erwarten. Das muss so sein, denn wir finden biblisch bestätigt, wo Tod und Krankheit herkommen. Der Tod ist der Lohn der Sünde, also der Trennung von Gott, Römer 6, ganz eindeutig. Die Krankheit ist eingetreten als Lebensrealität, nachdem Adam und Eva sich jenseits oder sagen wir diesseits des Engels mit dem Flammenschwert wiederfanden, nachdem sie den Ungehorsam gegen Gott gewählt hatten. So ist die Krankheit eine Folge der Sünde. Wenn nun der auf den Plan tritt, der auf Golgatha der Sünde ein Ende gemacht hat, weil er sie bezahlt hat, weil er sein Blut dafür vergossen hat, dann ist es zwangsläufig, dass zu diesem Sieg auch die Unterwerfung des Todes als Lohn der Sünde und die Unterwerfung der Krankheit als Folge der Sünde dazugehören. Auf die Spur dieses Herrn werden wir gesetzt und das nach Möglichkeit, so wirbt das Evangelium in einer Weise, dass wir lernen, uns im Glauben an diesen Herrn zu hängen. Deswegen werde ich einen Schwerpunkt auf die blutflüssige Frau legen, weil wir das von der lernen können. Das ist eigentlich eine Frau, die in Hebräer 11 fehlt, wenn ich das mal so sagen darf. Sie ist eine Glaubensheldin. Wenn ich das den Schwestern auch mal so in einem Nebensatz nahelegen darf, neutestamentlich ist es sehr, sehr oft so, dass die Frauen uns als die Vorbilder im Glauben hingestellt werden und die Männer etwas belämmert daneben stehen. Das geschieht zum Beispiel im ersten Bericht dieser vier, die ich erwähnt habe, die Stillung des Sturms. Hier wendet sich Jesus direkt an seine Jünger, an die Männer, die er berufen hat zur Gemeinschaft mit sich. Sie sind zusammen in einer Situation, die wirklich ihr Leben bedroht. Sturm und Wellen haben überhand genommen. Die Jünger sind damit beschäftigt, Wasser aus dem Boot zu scheppen. Jesus schläft währenddessen. Um auf die Spur zu kommen, worum es bei diesem Bericht geht, betrachten wir kurz den Schluss davon. Da sagen die Jünger, nachdem Jesus Sturm und Wellen seiner Herrschaft unterworfen hat, den sehr entlarvenden Satz: Wer ist das denn? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Sie kannten ihn anscheinend noch nicht, auch wenn sie seine Jünger waren. Da auf diese Wunde legt Jesus auch den Finger, als er aufsteht und Wind und Wellen bedroht und dann sagt: Wo ist euer Glaube? Hier wird den Jüngern ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Sie sollen aber dazulernen. Sie sollen die Frage beantwortet bekommen: Wer ist dieser? Es geht aber auch um die Antwort auf die Frage: Wer ist dieser nicht? Die Jünger haben eine bestimmte Art von Glauben. Sie wählen eine ganz bestimmte Art, Jesus zu begegnen. Die kommt uns im Ton sehr fragwürdig vor. Sie wecken ihn und sagen: Sag mal, fragst du eigentlich überhaupt nichts danach, dass wir umkommen? Hier wird deutlich, als wen sie Jesus anrufen. Sie sind zu 12 und scheppen mit 12 Mann Wasser aus dem Boot, aber es wäre eigentlich noch ein 13. an Bord, der könnte mitscheppen, dann würde man mehr schaffen. Jesus als der 13. Mann im Boot. Ich fürchte, dass evangelikale Verkündigung nur allzu oft auch auf diese Sicht auf Jesus abzielt. Jesus als der 13. Mann im Boot. So nach dem Motto: Da, wo meine Kraft nicht mehr weiterreicht, da zapfe ich die Kraft Jesu an. Richtig ist, Jesus ist der, in dessen Hand dein und mein Lebensboot geborgen sein, zur Ruhe kommen, liegen, Ankerplatz gefunden haben soll. Jesus ist nicht der 13. Mann in deinem Lebensboot. Er ist der Herr, der dich dazu einlädt, dass dein Lebensboot in seiner Hand liegen soll. Der dich dazu einlädt, dass seine Hand das Entscheidende zwischen Sturm und Wellen und deinem Lebensboot sein soll. So ist er Herr dieser lebensbedrohenden Mächte. Nicht als Bonusmaterial zu deiner eigenen Kraft, sondern als der, in dessen Hand du deine ganze Ohnmacht hineinlegen kannst. Kurz gesagt, auch als der, der dich nicht braucht, der dich aber einlädt, weil du ihn brauchst. Hier geht es nicht darum, dass die Jünger 90% reißen können und für die übrigen 10 halt Jesus noch brauchen. Hier geht es darum, dass sie ihn ganz und gar brauchen, nämlich als den, in dessen Hand die Herrschaft über die lebensbedrohenden Mächte ruht und in dessen Hand ihr Lebensboot ruhen soll. Nach diesem Glauben fragt Jesus, zu diesem Glauben lädt er ein. Dieser Glaube ist das, was Jesus sich als Antwort wünscht auf die Frage, wer ist das denn? Selbst Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Und so finden wir in unserem Abschnitt von heute ein Beispiel für einen tiefen, umfassenden, echten Glauben und für einen Glauben, der sich im Rahmen des menschlich Denkbaren bewegt, über diesen Rahmen aber nicht hinaussteigt. Interessanterweise kriegt die Frau keinen Namen. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Das lesen wir auch in anderen Evangelien nicht, während der Synagogenvorsteher uns mit Namen vorgestellt wird. Dabei ist der Synagogenvorsteher hier nicht der Glaubensheld. Er ist der, der sich von Jesus weiterführen lassen muss. Und die Frau ist die, die von Jesus das Zeugnis bekommt, den Glauben, den du mir entgegenbringst, den würde ich mir wünschen. Das ist der Glaube, der deine Hilfe ist. Jesus kommt wieder aus der Gegend der Gerasener und wird sofort umzingelt von einer Menschenmasse. Man kann jetzt auch nur vermuten, was die wohl gewollt haben können. Wahrscheinlich war es Neugier. Was tut er jetzt? Heilt er wieder irgendjemand? Hat er wieder irgendeine nützliche Lehre für uns? Letztlich ist diese Art, Jesus zu umringen, der Versuch, ihm gegenüber doch irgendwie neutral zu bleiben. Dieser Versuch wird nicht gelingen. Jesus sagt das im Johannesevangelium an vielen Stellen. In der Begegnung mit mir liegt die Entscheidung deines Lebens. Du darfst an mich glauben, dann bist du aus dem Tod ins Leben übergetreten. Dann liegt das Gericht über deiner Sünde hinter dir, denn es liegt auf mir. Dann ist der Zorn Gottes weg von dir, denn er hat mich getroffen. Oder du lehnst es ab, an mich zu glauben. Dann bleibst du da, wo du bist, im Tod deiner Sünde, im Gericht über deine Sünde unter dem Zorn Gottes. Die Wahl hast du. Und hiermit ergeht an dich die herzliche Einladung, wähle das Richtige, wähle es, dein Leben in die Hand des Siegers von Golgatha, deines persönlichen Heilands zu werfen. Dann gibt es diese Frau, die genau das tut, die sich genau zu dieser Wahl führen lässt. Sie wird uns beschrieben als seit 12 Jahren am Blutfluss erkrankt. Was das bedeutet haben mag für diese Frau, das lässt sich wohl nur erahnen. Wahrscheinlich könnt ihr Schwestern das besser, als ich das kann. Wenn 12 Jahre lang der Blutfluss nicht aufhört, was sind das für körperliche Beschwerden? Die sind ja alleine schon nicht mehr auszusagen. Und was für eine Zermürbung tritt da ein? Wir erfahren auch, dass sie bei allen Ärzten der Welt gewesen ist, dass sie mittlerweile eine verarmte Frau ist, weil ihr ganzes Geld draufgegangen ist, um Arztrechnungen zu bezahlen. Keine Hilfe, keine Hoffnung, keine Linderung, gar nichts. Wie verzweifelt muss diese Frau gewesen sein in ihrer Not? Dann kommen noch 2 Bereiche dazu, die das unsagbare Leid dieser Frau ins Namenlose gesteigert haben. Das Gesetz der damaligen Zeit sah vor, dass eine Frau, solange sie blutflüssig ist, als unrein gilt. Sie hatte seit 12 Jahren keine menschlichen Kontakte mehr, außer vielleicht mit Aussätzigen oder wenn sie vor 12 Jahren eine Familie hatte, vielleicht Mann und Kinder, hatte sie mit denen seit 12 Jahren keine Gemeinschaft mehr. Was für eine Einsamkeit. Und dann lebt es in einem religiösen System, in dem ihr gesagt wurde, solange du am Blutfluss erkrankt bist, will Gott dich nicht sehen. Sie durfte sich keiner Synagoge und keinem Priester nähern. Was für ein Gottesbild bekommt diese Frau hier vorgestellt? In was für eine tiefe Verzweiflung muss sie das gestürzt haben, wenn der Einzige, an den sie sich noch wenden konnte, ihr vorgestellt wird, als wolle er mit ihr nichts zu tun haben? All dieses namenlose Elend, diese körperlichen Beschwerden, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Ausweglosigkeit, ihre Enttäuschung, ihre Einsamkeit. Alles das nimmt diese Frau und macht es zu einem Glaubensschritt. Dieser Glaubensschritt muss auch noch eine extrem hohe Angstschwelle überwunden haben. Sie wusste ja, dass sie in einer solchen Menschenmenge nichts zu suchen hatte als blutflüssige Frau. Sie geht trotzdem hinein. Ob wir dadurch erfahren, dass Gott einen Menschen, der in einer solchen Lebensnot steckt, nicht alleine lässt, auch in dieser Zeit nicht, ich vermute ja. Ich vermute, dass diese Frau, die in ein solches Elend gestoßen war, sich nicht vergeblich an Gott gewendet hat. Auch wenn man ihr von religiöser Seite sagte, lass Gott in Ruhe. Ich vermute, dass ein Herz, das mit solchen Lasten beschwert und zerdrückt ist, bei Gott immer das Auge und das Herz eines über alle Maßen erbarmungsvollen Vaters findet und dass Gott sie in der Lebensgemeinschaft mit sich leben lässt, wie er das mit einem Simeon im Tempel getan hat und auch mit einer Hanna im Tempel. Und dass aus dieser Lebensgemeinschaft des erbarmungsvollen Gottes heraus jetzt ihr auch endlich Antwort wird auf ihre so große Not. Dass sie diese Antwort erkennt und dass sie deswegen alles versucht, um sich daran zu hängen, um diese Antwort, die Gott ihr schenkt, zu ergreifen. Jesus lässt Johannes dem Täufer durch seine Jünger ausrichten, als Johannes fragt: Bist du der Messias? Guck hin und hör zu. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, Aussätzige werden rein, Taube hören und Elenden wird Evangelium gebracht. Wer das sieht und hört, der soll wissen, laut Jesaja 35 und 61, Gott hat seinen Messias geschickt. Den, der das ganze namenlose Leid dieser Welt auf sich nehmen wird. Den, der in dieser Welt in all ihrer Verzweiflung, ihrer Gottlosigkeit und in ihrer Hoffnungslosigkeit einen Weg zurück zu Gott schaffen wird. Der ist da und das ist dieser Jesus von Nazareth. Dieses Wissen macht die Frau mutig, sogar so mutig, dass sie aus ihrer Verzweiflung noch einmal herausbricht oder sich von Gott herausbrechen lässt, dass sie hinter ihrer Angst nicht zurückbleibt. Was passiert mir, wenn ich mich diesem Gesandten Gottes nähere? Sie nimmt Gottes Herz ernst. Wenn Gott sich im Alten Bund an zahllosen Stellen offenbart als der, der sich wie ein Vater über Kinder erbarmen will, der trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Diesen Gott nimmt sie ernst und so nimmt sie ihr gesamtes Leben mit ihrer ganzen namenlosen Not und folgt dem, was sie von Jesus Christus erkannt hat. Er ist der, der von Gott auch für mein Leben, auch für mein Elend, auch für meine Angst und Verzweiflung gekommen ist, um sie zu tragen und um sie in seine Hand zu schließen. Und aus diesem Wissen macht sie einen Glaubensgriff. Der kommt uns komplett komisch vor, mir jedenfalls. Sie fasst das Gewand und denkt, wenn ich das schaffe, das ist so irgendwie so ein katholisches Denken, wenn die eine Wallfahrt nach Trier machen und vor dem Gewand anbeten. Jesus sieht das anders. Jesus sieht nicht auf das, was hier komisch ist, sondern Jesus sieht auf das Herz, das da kommt. Das macht er übrigens ganz oft. Auch wenn er Heuchler entlarvt, macht er das ja. Er sieht auf das Herz, das da kommt. Hier sieht er auf das Herz namenloser, unaussagbarer Not in allen Bereichen. Körperliches Leiden, tiefe Einsamkeit, Armut, Verzweiflung, keine Hoffnung, ein eingetrichtertes Bild von Gott, dass er sie auch noch ausstößt. Alles das sieht Jesus. Und alles das kommt an Jesu Herz. Dass die Frau das tut, dass die Frau sich in dieser Weise einfach nur an das Gewand Jesu dranhängt, das findet bei ihm Wahrnehmung. Ich finde das äußerst bemerkenswert hier. Petrus hat ja eigentlich recht, wenn er sagt, Herr, du wirst von 100 Leuten gequetscht und du fragst, wer dich berührt hat. Ein solches Herz ist bei Jesus nie unbeobachtet und es ist nie unbeachtet. Ein solches Herz findet immer die Kraft Jesu Christi als des Heilands und des Siegers von Golgatha. Ein solches Herz findet immer die Wahrnehmung des guten Hirten. Ein solches Herz findet immer die Augen dessen, der wegen der Barmherzigkeit des lebendigen Gottes gekommen ist. Und so redet Jesus sie auch an. Die Frau ist ja vor Angst fast tot umgefallen. Was passiert mir, wenn das rauskommt? Sie muss ja mit der Steinigung rechnen, als unreine Frau da an diesen heiligen Wanderrabbiner. Jesus sieht diese Frau in der Weise, dass er zu ihr sagt: Sei getrost, meine Tochter. Allein diese Aussage ist schon von ungeheurer Bedeutung. Jesus sagt an einer anderen Stelle des Evangeliums zu diesen Frommen, die da so rumstehen: Auch sie ist eine Tochter Abrahams. Wenn ihr jetzt seit 12 Jahren die Frommen sagen, du bist raus, sagt Jesus ihr: Bei Gott bist du nicht raus. Du bist eine von Gott angenommene, aufgenommene Tochter. Und Gott wünscht sich das, dass du dich im Glauben an ihn hängst, dass er dein Vater sein kann. Sünde ist in ihrer Kernbedeutung ja das, dass die Menschen genau das von sich gestoßen haben, diesen Gott, der Lebensgemeinschaft mit ihnen wollte. Darin sei getrost, meine Tochter, das ist der Glaube, der dir geholfen hat. Wir müssen uns an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen abgrenzen gegen zwei sehr komische Sichtweisen. Die eine ist uns sattsam bekannt als die abenteuerlichen Thesen der Charismatiker, die behaupten, Christen sind immer alle gesund. Ich weiß nicht, was die für Christen kennen. Ich kenne ganz andere. Das ist auch nicht so. Jesus hat definitiv die Folgen der Sünde auf sich genommen, auf seinen Leib. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir in der Welt der Sünde noch leben. Dass wir deswegen immer noch gezeichnet sein können von dem, was in dieser Welt der Sünde das Normale ist. Jeder Christ, außer der Generation, die bei der Entrückung lebt, wird auch diese Welt verlassen müssen. Er wird sterben. Würde man diese Charismatiker-Theorie konsequent zu Ende führen, dürfte es auch keine toten Christen mehr geben. Die gibt es aber sehr wohl. Das liegt daran, dass diese Welt noch eine gefallene Welt der Sünde ist, aus der eine Erlösung herausführen muss. Aber diese Erlösung ist da und die Kraft des lebendigen Gottes und des Herrn über Himmel und Erde, die in diese Krankheit hineinreicht und sie regiert, und die unter diese Krankheit drunter reicht und sie trägt, die ist in Jesus Christus da und sie ist in Jesus Christus für jeden offen. Einfach ein Glaubensgriff nach seinem Gewand. In all dem, was uns armen Menschen nur möglich ist an Schwachheit. Jesus wertet den Glauben, der da kommt, nicht die Methode, wie er kommt. Jesus sieht das Herz, das sich mit einem Leben voller Elend da in seine Hand befiehlt. Das andere, was ich für sehr gefährlich halte, was uns vielleicht sogar ein bisschen näher liegt, ist die These, die es auch unter Christen immer noch gibt: Wenn ich mit Krankheit zu tun habe, dann muss ich mir die Frage stellen, wofür Gott mich straft. Ich weiß nicht, ob ihr mit so einem Polizeigott auch schon zu tun hattet. Lasst uns mal das Evangelium als das nehmen, was es ist, nämlich die Erfüllung von Jesaja 52 und 53. Er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier tritt der Sieger von Golgatha auf und er wirft den Schatten von Golgatha schon in diese Begegnungen hinein. Wenn auf Golgatha die Sünde ein für allemal abgehandelt ist, die Trennung von Gott nicht mehr gilt für jeden, der sein Leben zu Jesus bringt, wie kann man dann die Theorie festhalten, dass die Folgen der Sünde weiterhin gültig bleiben? Ja, Jesus hat mir zwar meine Sünde vergeben, aber jetzt straft er mich doch noch für die Sünde, die ich begangen habe. Das ist doch komisch. Meine Sünde liegt auf ihm, meine Strafe liegt mit auf ihm. Die Zusammenhänge dieser Welt der Sünde bleiben natürlich auch hier. Wenn ich Kettenraucher bin, kriege ich Lungenkrebs. Aber dass es dieses Theologische noch gäbe, du hast Krebs, weil dir vielleicht nicht alles vergeben worden ist, das darf ich von dieser Stelle aus mal als hanebüchenen Unsinn erklären und als Schlag in das Gesicht Jesu Christi. Er hat meine Sünde auf Golgatha getragen. Er hat sie ins Meer geschmissen, wo es am tiefsten ist. Und die Strafe für meine Sünde und den Lohn für meine Sünde gleich mit hinterher. Und so spricht Jesus dieser Frau aus ihrem Glauben heraus Frieden zu. Das ist es, wozu ihr Glaube geholfen hat. Und Friede im Hebräischen ist bedeutend mehr als unser Friede. Shalom verbindet sich immer automatisch mit Gott. Shalom, was Jesus dieser Frau hier zusagt, bedeutet, Gott hat seinen Frieden in deinem Leben aufgerichtet. Gott hat dein Leben genommen und alles, was dein Leben in Unfrieden mit ihm gestürzt hat, weggenommen. Jesus hätte auch sagen können, Gott hat alles das, was dir seinen Zorn einbrachte, aus deinem Leben herausgenommen und mir aufgelegt. Denn das ist ja das Werk Jesu Christi. So richtet Jesus Golgatha im Leben dieser Frau auf und sagt, dein Vater im Himmel beschenkt dich mit seinem Frieden, der dich in die Lebensgemeinschaft mit ihm stellt, der deinem Leben die Ewigkeitsdimension wieder aufreißt, der dich zu einem Menschen macht, der aus Gottes Zorn herausgekommen ist, weil Gott alles das, was seinen Zorn erregte, auf mich geladen hat. So lautet die Golgatha-Botschaft an diese Frau. Das meint Jesus, wenn er zu ihr sagt, geh hin in Frieden. Und das meint er, wenn er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann gibt es die ursprüngliche Situation dieses Berichts. Die hat eine Pause erfahren. Mir sagte mein Rettungssanitäter, jede Minute, die sie später eintreffen würden, würde die Überlebenschance eines Patienten um 10% verringern. Das heißt, wenn Jesus hier 10 Minuten verzögert hat, war die Überlebenschance des Mädchens gleich null. Man ist ja dann schnell dabei, bei der Vermutung, dass Jesus hier zu spät kommt. Diese Vermutung wird den Jairus auch geplagt haben. Der dürfte hier ziemlich auf glühenden Kohlen gesessen haben. Jairus, das wird aus dem, wie uns diese Begebenheit berichtet wird, deutlich, hatte ein Vertrauen zu Jesus im Rahmen menschlicher Möglichkeiten. Als jemand, der mit Wunderkraft heilen konnte, wollte er Jesus gerne sehen. Darüber hinaus spielte Glauben an Jesus keine Rolle für ihn. Es kam, wie es kommen musste. Es kommt jemand von den Bediensteten des Jairus und sagt, deine Tochter ist gestorben. Und sagt dann den fatalen Nachsatz, bemühe den Meister nicht länger. Das verdeutlicht die Glaubensgrenzen, um die es sich hier handelt. Jesus lässt diese Glaubensgrenzen nicht gelten. Und er sagt zu Jairus sogar, fürchte dich nicht. Jairus hat gerade gehört, dass seine Tochter gestorben ist. Jesus sagt ihm, fürchte dich nicht. Das dürfte dem Jairus zu glauben ziemlich schwer gefallen sein. Aber sie gehen zu Jairus nach Hause. Und hier geschieht eine Dokumentation dessen, dass Jesus Christus mit seinem Sieg von Golgatha endgültig auch Herr über den Tod ist. Wir haben das auch nochmal sehr eindrucksvoll in Johannes 11, als Lazarus gestorben ist. Da trödelt Jesus 4 Tage lang rum. Die Jünger werden schon ungeduldig und sagen, Herr, wenn du jetzt noch was machen willst für den Lazarus, dann müssen wir mal langsam hier hoch. Die Theorie, die damals galt, besagt, in den ersten 3 Tagen befindet sich die Seele eines Verstorbenen noch irgendwo in der Nähe und sucht einen Rückweg. Diese Theorie macht Jesus platt, indem er am 4. Tag kommt. Nichts, was in einen menschlichen Hoffnungsrahmen noch hineinpasst, kann mehr gelten. Entsprechend reagieren Maria und Martha auch und sagen, Herr, wenn du mal rechtzeitig hier gewesen wärst, dann gäbe es noch Hoffnung. Die Hoffnung heißt, Jesus Christus ist Herr, gerade auch über den Tod. Jesus Christus hat die Sünde gelöst und bezahlt mit seinem Blut auf Golgatha und hat dort dem Tod die Macht genommen. So ist von Jesus Christus her, von seinem Kreuz her, zu Recht die Frage zu stellen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei aber Gott, der uns den Sieg gibt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und so tritt Jesus an das Totenbett dieses Mädchens und sagt einen Satz, der von Gott her die Sichtweise noch einmal korrigiert und zurechtbringt. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Hier wird auch nochmal deutlich, wie sehr Jairus und seine Frau im menschlichen Rahmen denken. Sie verlachen Jesus. Jesus macht damit aber deutlich, Tod ist nicht die Änderung des biologischen Zustands. Tod ist eine der 2 Antworten auf die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit? Im Bericht vom Sündenfall sagt Gott ja den Satz, an dem Tag, wo ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Dann finden wir nichts davon, dass sich der biologische Zustand von Adam und Eva verändert hat. In diesem Sinne sind sie nicht gestorben. Aber in dem Sinn, um den es eigentlich geht, sind sie gestorben. Sie haben die Gottesgemeinschaft verloren. Sie mussten ein Leben führen, getrennt von Gott. Dieser Gott, der sich sehnlichst wünschte, Gemeinschaft mit Adam und Eva leben zu können, der, wie wir das bildlich berichtet kriegen in der Paradiesdarstellung im 1. Mose 2, Gott wandelt mit Adam und Eva im Garten. So eng war diese Gemeinschaft. Und diese Gottesgemeinschaft, diese Gotteskindschaft, diese unmittelbare Verbundenheit mit dem Vater, die haben Adam und Eva verloren und das ist der Tod. Und so geht es hier nicht, ja, soll ich es anders formulieren, es geht nicht darum, dass die Änderung des biologischen Zustands für dieses Mädchen das Urteil sein muss. Das ist nicht der Tod. Der Tod besteht darin, dass Menschen ein Leben wählen in der Trennung von Gott. Diese Trennung wird nicht nur zeitlich sein, diese Trennung wird in Ewigkeit Bestand haben. Das ist der Tod. Und diesen Tod, den soll es in Jesus Christus nicht mehr geben. Keiner muss diesen Tod als Perspektive für sein Leben haben. Jeder darf Perspektive für sein Leben dadurch gewinnen, dass der Sieger von Golgatha seinen Tod auf sich nimmt und ihm Leben, unvergängliches Wesen und eine Ewigkeit beim Vater schafft. Als Zeichen dafür kommt Lazarus aus der Grabhöhle, als Zeichen dafür verlässt die Tochter des Jairus ihr Sterbebett. Tote stehen auf, weil das, was ihnen den Tod bringt, nämlich die Sünde, nicht mehr gelten soll. Deswegen ist das ein Zeichen des Messias. Der von Gott mit der Lösung unseres letzten, unseres tiefsten, unseres eigentlichen Problems, nämlich der Sünde, betraut ist, der ist da. Der ist für jeden da. Er heißt Jesus Christus, er ist Herr und er wünscht sich, dass jeder sein Leben im Glauben an diesen Herrn, an sich, an Jesus hängt. Mit ganzer Ohnmacht, mit ganzer Verzweiflung, wie diese namenlose Frau. Wer sich im Glauben an diesen Herrn, an diesen Sieger von Golgatha hängt, der darf sich auch von ihm die Horizonte menschlicher Hoffnung und Hoffnungslosigkeit aufreißen lassen und sie ersetzen lassen, dadurch, dass Jesus Christus unserem Leben Ewigkeitsdimension gibt und unseren Blick nach vorne richtet, auch gerade über den Tag hinaus, an dem unser biologischer Zustand sich ändert, dass danach nicht der Tod kommt, sondern das Leben im Vaterhaus uns vor Augen stehen darf. Was für eine große Hoffnung dürfen wir gewinnen aus seiner Herrschaft? Wohl dem, der sich an diese Herrschaft hängt. Jesus Christus ist Herr über Krankheit und Tod, weil er der Sieger von Golgatha ist und weil er uns von Golgatha zuruft: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei aber Gott, der uns den Sieg gibt, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander beten.